Lass uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mitten unter uns bist. Ich danke dir, dass du uns berühren möchtest. Und ich danke, dass du uns jetzt wirklich in unser Herz sprechen möchtest. Herr, ich bete, dass wir offen sind für dein Reden, für dein Handeln. Amen.
Die Kinder müssen noch raus. Danke für den Hinweis. Ich hab's hier stehen. Ihr dürft in die Sonntagsschule gehen. Tja, mit über 50 fängt das an. Kennt ihr die Situation, dass du an einem Punkt bist, wo du sagst, das Ganze, das hat doch überhaupt keinen Sinn. Das macht doch irgendwie keinen Sinn. Ich höre auf damit. Das bringt's doch irgendwie alles nicht. Ich kämpfe mich ab mit dem Glauben. Ich kämpfe mich ab, irgendwas, meine Nachbarn zu erreichen für den Glauben. Ich kämpfe mich ab mit wirklich im Glauben immer Vertrauen zu haben. Ich kämpfe und ich mache und ich tue. Und es letztlich, es kommt alles nicht dabei raus, was ich erhoffe, warum ich bete, wonach ich mich sehne. Ich höre auf. Ich habe keinen Bock mehr. Kennt ihr nicht, ne? Ich kenne das. Ich kenne das relativ regelmäßig, dass das immer mal wieder kommt, dass du plötzlich an einem Punkt bist, wo du in Frage stellst, was du tust, was du glaubst, wovon du überzeugt bist. Ein uns sehr bekannter Apostel war an dem gleichen Punkt. Er hat gesagt, hör auf mit dem ganzen Mist, ich gehe wieder fischen. Wer geht mit? Das war Petrus. Und er nahm seine Freunde mit und sie gingen fischen. Und haben gedacht, das ist das, was wir können, das machen wir wieder. Und den ganzen anderen Kram, lass gut sein. Ist genug. Und sie machen sich auf und sie gehen fischen. Fischen aber nichts. Ein Fischer, der nichts fischt, blöde Sache. Gegen Morgen bekamen sie vom Ufer aus einen Hinweis. Und da sagte einer, werf das Netz nochmal aus. Zu so einem super motivierten Fischer, der vorher schon gesagt hat, das Ganze bringt nichts. Okay, sie lassen sich irgendwie, nützt ja alles nichts. Sie schmeißen ihre Netze nochmal zur rechten Seite des Bootes aus, so wie ihnen das gesagt wurde. Und sie machten den Fang ihres Lebens in dieser Situation. Und Johannes, der Jünger, den Jesus liebte, der erkannte den Tippgeber da am Ufer. Das ist doch Jesus. Das ist doch Jesus, der uns das sagt. Und der Jünger, von dem da heißt, dass er eigentlich die Schnauze bis oben voll hatte, der nahm sich schnell irgendwas, was er sich nur schnell überzogen konnte, rannte los, sprang ins Wasser und schwamm, hast du nicht gesehen, zu Jesus hin. Voller Begeisterung, voller Elan. Ist doch Wahnsinn, oder? Der wollte noch viel schneller bei Jesus sein als seine Freunde. Und dann essen sie zusammen am Ufer. Und dann unterhalten sich Jesus und Petrus. Und diese Unterhaltung, die ist uns überliefert im Johannesevangelium, im Kapitel 21. Und ich lese uns ab Vers 15. Und als sie nun gegessen hatten, sagt Jesus zu Simon Petrus, Simon, also besagter Petrus, Simon, Petrus, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als diese mich lieben? Er sagt zu ihm, ja, Herr. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagt zu ihm, weide meine Lämmer. Und er sagt ein zweites Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Da sagt er zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und er sagt zu ihm, hüte meine Schafe. Und zum dritten Mal sagt er zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und er sagte zu ihm, Herr, du weißt alles. Du siehst doch, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagt zu ihm, weide meine Schafe. Und ich möchte noch einen Vers hinten dranhängen, das ist der Vers 20. Und als Petrus sich umwendete nach diesem Gespräch, sieht er den Jünger folgen, den Jesus liebte. Soweit einmal. Dieser ganze Abschnitt, liebe Geschwister, der lehrt uns, wenn wir hier ganz genau hinsehen, ganz viel über unsere geistliche Identität. Darüber, wer wir eigentlich wirklich sind. Wahrscheinlich hast du schon viele Predigten über diesen Text gehört. Und dennoch ist es für mich einer der zentralen Texte für uns Nachfolger Christi. Weil er letztendlich die Situation aufnimmt, die wir kennen, die ich am Anfang berichtet habe, wo wir an Punkte kommen, wo wir merken, oh, irgendwie wird alles zu viel. Im Prinzip, wenn wir das Neue Testament lesen, wenn wir das Johannesevangelium lesen, wird im Grunde genommen schon ab Kapitel 13 wird im Prinzip entwickelt, also ab der Geschichte der Fußwaschung, wird entwickelt, wie Petrus zu dem Petrus wird, auf dem die Gemeinde gebaut ist, der Fels. Schrittweise entfaltet, wie Petrus geistliche Identität offenbart wurde, wie sie heilte, und wie sie fest wurde. Wir wissen, dass Petrus in der Nacht, in der Jesus verraten wurde, den Herrn dreimal verleugnete. Beziehungstechnisch ist sowas der Super-GAU. Mach das mal mit jemandem. Dann ist Schluss. Doch in Johannes 13, also bevor Petrus Jesus verleugnete, sagt Jesus was Hochinteressantes. In Johannes 13, Vers 10 macht Jesus die Aussage zu Petrus und zu den anderen 12 Aposteln, ihr seid rein, aber nicht alle. Er schränkt es ein. Die Ausnahme, die Jesus hier macht, war nicht besagter Petrus, der ihn verleugnen wird, sondern die Aussage, wer nicht rein war, das war Judas, der Jesus verriet. Judas war ein Verräter. Ich hatte mir Petrus bis vor dem Pfingsttag immer als schwach und unreif vor Gott vorgestellt. Gewisserweise war er das auch. Aber was er nicht war, er war nicht unrein. Er war nicht, wo Gott auf ihn schaut, auf seine Fehler schaut und sagt, na Petrus, das wird wohl nichts mit uns. Ganz im Gegenteil. Jesus sagt ihm schon vor seinem Versagen, du bist rein. Und wenn Jesus zu dir sagt oder Gott zu dir sagt, du bist rein, dann bedeutet das, dass du in Gottes Gegenwart sein darfst. Dass Gottes Gegenwart für dich ein Zutritt hat, dass er dir Zutritt gewährt. Wenn du nicht rein bist, dann darfst du nicht zu Gott. So lehrt es die Schrift. Er war nicht unangenommen von Gott. Und Jesus sagte diesem aber unreifen Apostel, hey, du bist rein, ihr seid rein. Geistliche Unreife ist nicht dasselbe wie das, was Judas tut. Rebellion gegen Gott. In der Rebellion befinden sich alle die vor Gott unrein sind. Was bei Petrus in seiner gesamten, uns bis dahin bekannten Biografie immer wieder aufleuchtet, ist etwas anderes, ist immer auch seine Liebe zu Jesus und zu Gott und die Begeisterung für ihn. Er war einer, der sich immer wieder begeistern ließ. Selbst in dieser Situation, als er jetzt so gefehlt hat am Sehen, als er eigentlich die Brocken hingeschmissen hat. Er sieht Jesus und lässt sich wieder begeistern. Er springt ins Wasser und gleich zu seinem Herrn hin. Und das ist das, was, glaube ich, auch ein bisschen der Schlüssel darin ist, in solchen Situationen immer wieder auch einen Anfang zu finden. Sich immer wieder neu begeistern lassen von Jesus. Das könnten wir uns eine dicke Scheibe von abschneiden, von dieser Begeisterung für Christus. Nicht die Reife, nicht das alles auf die Reihe zu kriegen. Was Jesus wirklich an Petrus begeistert, ist seine Begeisterung für ihn. Der zeigte Emotionen, er sagte, ja, Herr, ich bin dabei, hurra. Und los ging's. Und voll daneben. Und trotzdem können wir davon eine ganz dicke Scheibe uns abschneiden. Aber als Jesus seinen Jüngern erklärte, dass er euch alle in dieser Nacht, er sagt es zu all seinen Jüngern, an mir ärgern werdet, da antwortete Petrus voller Inbrunst, wir kennen das, nein, und wenn sich alle ärgern werden an dir, ha, ich nicht. Ich werde das nicht tun. Und doch sagte ihm Jesus auf den Kopf zu, noch in dieser Nacht, noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Doch in demselben Gespräch, in Johannes 13, Vers 10, sagt er zu ihnen, und trotzdem sage ich zu euch, ihr seid rein. Obwohl nicht nur Petrus in dieser Nacht großen Mist baut, sondern alle, ohne Ausnahme, sagt er ihnen, mit Ausnahme zu Judas, ihr seid trotzdem rein. Ihr seid trotzdem angenommen. Woher kam das? Woher kam die Sicherheit, dass sie auch im Straucheln reinbleiben würden? Woher wusste Jesus das? Warum kann er das so sagen? Ich glaube, es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen Straucheln in der Schwachheit unseres Fleisches und einem Verräterherzen, so wie es Judas hatte, das gegen Gott rebelliert. In Gottes Augen ist es kein Gegensatz, die Jünger reinzunennen und ihnen gleichzeitig zu sagen, und ihr werdet an eurer Unreife straucheln. Weißt du, ist es dir bewusst, dass auch du stolpern kannst, ohne zu fallen? Die meisten erleben das in ihrem Alltag, dass sie mal irgendwo drüber stolpern. Das heißt noch lange nicht, dass du gleich auf der Nase liegst. Weißt du, dass du auch in Unvollkommenheit rein sein kannst vor dem Herrn? Das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Wir denken immer, wir müssen erst vollkommen sein. Nein, du darfst in Unvollkommenheit trotzdem rein sein zum Herrn. Das ist übrigens was ganz Wichtiges beim Abendmahl. Da spreche ich jedes Abendmahl von, was es bedeutet, rein zu sein, würdig zu sein. Es hat nichts damit zu tun, dass ich fehlerfrei bin. Auch wenn du strauchelst, weiß Jesus doch, dass du einen willigen Geist hast. So würde ich uns wirklich alle einschätzen. Weil, warum sind wir denn heute hier? Warum bist du denn hier? Bestimmt nicht, weil du Gott ablehnst. Ich gehe davon aus, dass du Gott auch in deiner Schwachheit unendlich lieb hast. Sonst wärst du nicht hier. Wir sind deshalb auch keine hoffnungslosen Heuchler, wenn wir stolpern. Satan, der Gegenspieler Gottes, der will uns überzeugen davon, dass wir Gott nicht wirklich lieben. Nicht wirklich lieben können, weil wir ja schließlich schwach im Fleisch und jede Schwäche, die dir passiert, die wird er gnadenlos anklagen. Aber es gibt eben diesen riesengroßen Unterschied zwischen geistlicher Unreife und Rebellion. Bitte verstehe mich nicht falsch. Dass Gott uns mit unserer Schwachheit liebt, heißt nicht, dass er die Sünde in unserem Leben anerkennt. Sünde zieht Strafe nach sich, weil Gott Sünde hasst. Aber über all dem steht eine Liebe zu uns und unsere Liebe zu ihm. Die steht drüber. Und es gibt etwas, was wir all über unsere gut gemeinten Versuche der Glaubensnachfolge mit all unserem Handeln, mit unserem Straucheln und Stolpern, was darüber hinausgeht. Nämlich die Aussage, dass Jesus sagt, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Jesus sagt zu Petrus, aber auch zu dir, dass er für dich beten wird, damit du trotz deines Straucheln nicht fällst. Wie gesagt, zwischen Unreife und Rebellion gibt es einen riesengroßen Unterschied. Und noch etwas. Die meisten von uns sind zum Beispiel verglichen mit einem Paulus oder so unreif. Wir sind unreif. Glaubst du das? Ich bin jetzt schon viele, viele Jahre im Glauben. Aber ich habe manchmal so das Gefühl, wenn ich Gottes Wort lese, wenn ich sehe, wie ein Paulus gehandelt hat, wie manche Apostel gehandelt haben, da fehlt mir noch eine ganze Menge. Ich glaube, auch ich bin noch unreif. Und wer unreif ist, der wird straucheln. Du bist nicht reif dadurch, dass du viel weißt. Verstehe das nicht falsch. Nicht, weil wir viel wissen, sind wir besonders reif. Reif wirst du, wenn du lebst, wenn du die Dinge tust, wenn du sie umsetzt. Nach dem Gespräch beim letzten Abendmahl gingen dann Jesus und seine Jünger zum Garten Gethsemane. Und hier kommt raus, wie unreif sie wirklich sind. Hier kommt Jesus dann noch einmal auf die Diskussion zurück, die sie hatten vorher bei Tisch. Und Jesus sagt zu Petrus, und das finde ich wieder so ermutigend, so wirklich so, da sieht die göttliche Liebe einfach, die wird da offenbar. Da sagt Jesus zu Petrus und zu den anderen, wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Und er sagt eine ganz tiefe Wahrheit, der Geist zwar ist willig, die wollten das. Das Fleisch aber ist schwach. Weißt du, dass du in deinem Fleisch schwach bist? Du kannst noch so viel wissen über Gott. Dein Fleisch ist schwach. Und du gehörst auch zu den Leuten, die wahrscheinlich zu falscher Gelegenheit auch voll einpennen. Am falschen Ort, zur falschen Gelegenheit. Auch geistlich einschlafen. Petrus Problem war, er sah nicht ein, dass sein Fleisch schwach war. Er sagte, boah, nein. In seiner Unreife vertraut Petrus seiner Hingabe an den Herrn. Ich mach doch alles für dich. Ich werde nicht straucheln. Und wenn sich alle an dir ärgern, ich nicht, ist es so wichtig, dass wir lernen zu verstehen, dass wir aus uns schwach sind, geistlich schwach sind. Die eigene Schwachheit, ich glaube, wir müssen die verstehen lernen. Wir sind schwach, aber wollen. Wie gesagt, ich glaube, wir wären nicht hier, wenn wir nicht wollen würden. Aber wir sind hier auch als Schwache. Und es fällt vielen von uns dann schwer, diese Tatsache anzunehmen, zu begreifen, dass Gott uns auch in dieser Unreife unendlich liebt und sich über uns freut. Und auch als unreife Christen lieben wir Gott. Wir müssen nicht perfekt sein, damit Gott uns glaubt, dass wir ihn lieben. Wenn wir stolpern, halten wir uns oft für hoffnungslose Heuchler und Loser. Und wir verlieren die Überzeugung in unserer Seele, dass wir eigentlich Herr Gott wirklich lieben würden. Wir hören auf den anklagenden Satan. Nein, wir hören auf den anklagenden Satan, statt die Wahrheit festzuhalten, die Gott uns über unsere Identität in Christus sagt. Als Petrus stolperte, war er immer noch ein Mensch, der Gott liebte. Du siehst das daran, wie er zu Jesus schwimmt. Obwohl er es versagt hat, er liebte Gott immer noch. Obwohl er eigentlich keinen Bock mehr hatte, er liebte aber Gott immer noch. Obwohl er eigentlich sich fühlte wie der letzte Versager, er liebte aber Jesus immer noch. Und Gott liebt ihn. Und Gott liebt mich in meiner Unreife. Und in meiner Unreife liebe ich ihn wieder. Diesen Zusammenhang müssen wir begreifen. Und obwohl Petrus strauchelt und seinem Herrn verleugnet, geht ihm der Herr nach und er begegnet ihm. Und das war die Geschichte, die ich uns gelesen habe. Er kommt zu Petrus, um ihm zu helfen, im Glauben wieder stark zu werden. An diesem Punkt hielt sich Petrus ohne Zweifel für einen hoffnungslosen Heuchler. Er rechnete nicht damit, noch Apostel sein zu können. Vielleicht betete er im Herzen, ich liebe dich, Gott, aber ich weiß, dass ich mich selber disqualifiziert habe. Ich bin ein zu großer Versager. Und genau hier stellt Jesus ihm dreimal dieselbe Frage. Petrus, liebst du mich? Und das war wichtig. Nicht, weil Jesus die Information brauchte, sondern weil Petrus bis ins Mark erschüttert von seinem eigenen Versagen wissen musste, ich bin geliebt und ich liebe. Ich kann mir die Unterhaltung ungefähr so vorstellen. Der Herr zu Petrus. Weißt du, Petrus, ich sage dir etwas über dein Herz, was du nicht verstanden hast. Ich sage dir, dass du einen willigen Geist hast. Und wenn ich dich ansehe, Petrus, weißt du, ich erkenne dein Ja in deinem Geist. Und stell dir mal vor, das sagt Gott dir, in deinem Versagen. Da, wo du denkst, das war nicht so prickelnd. Dass Jesus zu dir sagt, ich kenne dich und ich weiß von deiner Liebe zu mir. Du bist willig. In meinen Augen bist du wirklich jemand, der Gott liebt. Ich will dich also fragen, liebst du mich? Petrus, tja, so gesehen, schätze mal, okay, ich liebe dich wohl. Und Petrus denkt, boah, diese Frage, die tut echt weh. Ich habe doch so versagt. Und Jesus redet weiter zu ihm. Und er sagt ihm, weißt du, im Fleisch bist du schwach, aber im Geist willst du doch. Du bist gestolpert, aber nicht gefallen. Du bist mit deiner Schwachheit konfrontiert worden, aber dein Herz hat mich letztlich nicht verraten. Du bist unreif, du bist kein Rebell. Weil du liebst, kannst du mir dienen. Nicht, weil du nie straucheln wirst. Weide meine Lämmer. Und dann fragt er ihn wieder, Petrus, liebst du mich? Den Ton dieser zweiten Antwort, den stelle ich mir schon entschieden anders vor. Ein bisschen fester. Ja, Herr, du hast recht. Du weißt, dass ich dich liebe. Und bei sich hat der Herr vielleicht gedacht, Bei sich hat der Herr gedacht, Petrus, du hast mich dreimal verleugnet und ich will die Scham, die aus dieser Verleugnung in deinem Herzen ist und über deinem Leben steht, diese Scham will ich brechen. Deshalb musst du die Wahrheit, dass du Gott liebst, dreimal aussprechen. Jesus entzog der Scham letztendlich, die Petrus über sein Versagen empfand, ihre lähmende Kraft über ihn, um ihm das Vertrauen in die Gnade wiederherzustellen. Und das ist für uns so wichtig, dass wir mehr Vertrauen haben in die Gnade, als zu denken, dass unser Versagen alles kaputt gemacht hat. Ihm wieder aktiv nachfolgen zu lassen. Scham verhindert das immer. Häufig verschließen wir uns der Gnade Gottes, wenn wir fallen und ein Ziel nicht erreichen. Wir strafen uns emotional ab und meinen, dass wir auf diese Weise irgendwann vielleicht an das Recht kommen, wo wir Vergebung verdienen. Aber das macht der Herr nicht. Er schenkt uns Gnade. Und das bedeutet aber, dass wir unser Vertrauen auf etwas anderes setzen als auf die brennende Liebe Jesu und auf das vollendete Werk am Kreuz. Jesus blickt Petrus an und stellt ihm zum dritten Mal dieselbe Frage. Diesmal antwortete Petrus traurig: Herr, du weißt doch alles. Du erkennst doch, dass ich dich lieb habe. Du weißt es doch. Diese Scham, hier ist sie sichtbar. Und das hält unser Herz verschlossen. Da, wo ich mich schäme, würde ich mich nie wagen anzunehmen, dass der allwissende Gott tatsächlich auch weiß, dass ich ihn trotzdem wirklich liebe. Ich sehe auf meine Fehler und verliere immer mehr aus den Augen, dass Gott mich liebt und auch ich ihn. Ich definiere mich über mein Versagen. Ich übernehme die Identität eines Versagers. Petrus fand zeitweise seine Identität in seiner Scham und seinem Versagen. Aber der Herr ließ ihn dort nicht. Er richtete ihn wieder auf. Er richtete die am Boden zerstörte Identität des Petrus wieder auf. Nicht nach der Art, wie seine Identität vor dem Versagen war. Die wäre nämlich auch nicht richtig. Vor dem Versagen, da war es so: Ich bin wer? Weil ich alles für ihn und für Jesus tue. Und ich bin wer? Weil ich garantiert nicht versagen werde. Das glaubte er. Daran, das war seine Identität. Und die zweite: Ich bin so schlecht, ich verdiene Strafe und Missachtung, und alles beide heilte Jesus. Er gab ihm eine ganz neue, eine heile, eine tragende Identität, wie sie vergleichbar ist mit 2. Korinther 5, 17. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Er ist nicht der, der sagt: Ich mache alles richtig, ich schaffe das. Und er ist auch nicht der: Ich habe alles falsch gemacht, ich bin ein Versager. Weder noch. Petrus definierte sich nicht mehr nach seiner Leistung, nach seiner Reife oder Unreife. Er definierte sich nie mehr durch sein Gefühl menschlicher Macht oder Versagens. Noch nicht einmal durch das, was andere seiner Meinung nach denken könnten. Der Herr kam in Auferstehungskraft, sah Paulus an und gab ihm ein neues Testament, ein neues festes Fundament. Du bist geliebt und du liebst mich. Beides ist deine Identität, deine geheilte Identität. Ich bin geliebt und ich liebe. Beides ist in dir. Gottes Wort stellt uns in der gleichen Geschichte nun einen Apostel vor, dessen Identität schon früher geheilt war. Und damit komme ich jetzt ganz zum Schluss. Das war der Johannes. Ist doch interessant, dass Johannes schreibt, er schreibt von sich selber. Er ist der Verfasser des Johannesevangeliums. Er ist der Verfasser von diesem Bericht hier. Und er schreibt von sich selber, es ist der Jünger, den Jesus liebte. Das ist doch interessant. Johannes war nicht besser wie Petrus. Der ist auch nachts weggelaufen. Der hat Jesus auch im Stich gelassen. Aber er weiß immer noch, dass er der Jünger ist, den Jesus liebt, den Gott liebt. Und er weiß, dass er der Jünger ist, der auch Gott liebt. Das ist der Unterschied. Das ist das, was ich sage zu einer geheilten Identität. Du bist der Mensch, trotzdem, wenn du stolperst, den Gott liebt und der Gott liebt. Und dein Stolpern ist nicht das Ende davon, sondern das gehört zu deiner Unreife. Du wirst reif mit jedem Jahr, in dem du als Christ lebst. Aber du wirst nicht reifer dadurch, dass du alles weißt, sondern dass du das erfährst. Du wirst reif dadurch, wenn du in deinem Versagen die Gnade Gottes erfährst. Du wirst reif, wenn du anfängst, Christus nachzufolgen, Fehler dabei machst. Ja, den Herrn verleugnest, weil du es nicht schaffst, deinem Nachbarn zu sagen, ich glaube an diesen Gott. Aber du wirst reif dadurch. Und es stellt nicht in Frage, dass der Herr dich liebt. Selbst wenn du das nicht gepackt hast, wird der Herr dich angucken und wird sagen, und ich liebe dich trotzdem. Und du, wenn du nicht auf Satan hörst, der dich verklagt, wirst merken, ja, ich liebe den Herrn auch, auch wenn ich es nicht geschafft habe. Und dann wirst du reif. Vielleicht nach dem dritten Mal, als dein Nachbar dich gefragt hat, wirst du irgendwann sagen, und ich habe gebetet und der Herr hat mir geholfen. Und du wirst vielleicht im Krankenhaus liegen und wirst merken, da ist eine Kraft, die mich trägt. Und du wirst es deinem Bettnachbarn sagen, wo du gedacht hast, du wirst es nie über die Lippen bringen. Das passiert dann. Auch wenn ich auf allen Gebieten meines Lebens unter Druck gerate, tröstet mich dieses Bekenntnis meiner Identität. Vor Gott bin ich geliebt und ich liebe Gott. Das ist Heilung. Das ist Heilung meines Innerens. Das ist Heilung meiner Identität. Nicht meine Schwächen, nicht meine Fehler, auch nicht meine Perfektion. Mein Können, das definiert alles nicht, wer ich bin, sondern die Tatsache, dass ich Gott liebe und er mich. Amen.